Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis. Mein Name ist Maike Klapdor und nachdem wir nun einige Folgen mit Interviewgästen hatten, gibt es heute eine Solo-Folge. Mir ist es wichtig, dass wir über die Gehälter angestellter Zahnärztinnen und Zahnärzte sprechen. Und da habe ich 11 Hinweise zusammengestellt, die ich jetzt heute mal so nach und nach mit euch durchgehe. Wir sind ja hier der Podcast für gesundes Praxiswachstum und dazu gehört von Zeit zu Zeit auch mal eine glasklare Empfehlung. Die Anstellungsgehälter in der Mehrwandlerstruktur funktionieren einfach anders als in inhaberzentrierten Betrieben, also als in den Praxen, die mit einem oder zwei angestellten Zahnärzten arbeiten. Wenn euer Ziel die Mehrwandlerpraxis mit mehreren angestellten Zahnärzten ist, hat das Konsequenzen für das Gehaltskonzept. Da braucht es ein tieferes Durchdringen der Materie und auch einige andere Ansätze. So, soweit die Anmoderation zu dem Thema. Ich steige jetzt mal ein mit den konkreten Hinweisen. Also der erste ist, geht bitte nicht leichtfertig mit dem Thema um und nehmt vor allem nicht das Modell der umsatzabhängigen Vergütung, weil es alle so machen oder weil es eure Zahnärzte so fordern oder weil es immer so war. Es ist einfach so, dass sich die Zeiten grundlegend verändert haben und die Mehrbehandlerpraxis hat eine andere Wertschöpfungsstruktur als die Praxis mit einem oder zwei Inhabern und einem oder zwei angestellten Zahnärzten. Mir ist wichtig, hier klarzumachen, dass der Kristallisationspunkt, an dem sich die Logik dreht, rund um den Einstieg des dritten angestellten Zahnarztes zu verorten ist. Das ist jetzt aber wirklich nur so eine Daumenregel. Wenn ihr eine etwas breitere Inhaberstruktur habt, dann verändert sich das auch so ein bisschen. Also im Grunde kann man sagen, in dem Moment, wo ihr entscheidet, dass in Zukunft die ärztlichen Leistungen primär durch Angestellte erbracht werden sollen, ab da ändert sich einfach auch das Umgehen mit Gehältern. Beschäftigt euch bitte rechtzeitig mit der Wirkungsweise verschiedener Gehaltsmodelle, denn eins ist auch sonnenklar. Wenn erstmal die 30 oder die 27 oder die 25% Umsatzprovision mit einem Angestellten vereinbart sind, dann kommt ihr da auch so schnell nicht wieder raus. So, mein zweiter Hinweis, bitte denkt immer dran, überweist keine Prozente, sondern überweist am Ende des Monats Euros. Auf der Lohnabrechnung stehen Euros. Und deswegen so diese Fragen, was verdienst du denn in der neuen Praxis? Ja, 25%, haha, ich habe 30 bekommen. Das hat erstmal überhaupt gar keine Aussage, weil der Vergleich von irgendwelchen Prozenten nichts über die tatsächlichen Euros aussagen, die eben auf der Gehaltsabrechnung stehen. Es ist immer die Frage, wie viel Prozent wovon. Und an der Stelle ist es wichtig, dass ihr wisst, wo steht unsere Praxis mit den Möglichkeitsräumen, die wir schaffen. Also wie viel Prozent wovon? Wir machen das mal konkret in Zahlen. Wenn der Arbeitsplatz des angestellten Zahnarztes ein Honorarpotenzial von 500.000 Euro im Jahr hat, würden sich bei den typischen 25%, die man überall so hört, ein Bruttojahresgehalt von 125.000 Euro ergeben. Wenn der Arbeitsplatz das Honorarpotenzial von 300.000 Euro hat, wären es bei derselben Provision 75.000 Euro Jahresgehalt. Also 125.000 zu 75.000 Euro Jahresgehalt. Damit mache ich jetzt erstmal das Thema auf. Wir gehen jetzt hier im Weiteren des Podcasts nochmal auf die ganzen Feinheiten ein. Mir ist jetzt nur erstmal wirklich wichtig, nicht nur, dass ihr selber klar habt, dass ihr keine Prozente zahlt, sondern dass ihr auch in der Kommunikation lernt, wirklich in Euros zu denken, in Euros zu kalkulieren und auch über Jahresgehälter, mögliche Jahresgehälter zu sprechen und euch von den Prozentpunkten beginnt zu lösen. So, mein dritter Hinweis hat jetzt schon wieder was mit Prozentpunkten zu tun, allerdings aus einer anderen Perspektive. Die gesunde Personalkostenquote in der Mehrbehandlerpraxis liegt bei 22-24% im Zahnärzteteam. Das heißt, der gesamte Personalaufwand für die angestellten Zahnärzte, also Gehälter plus Nebenkosten, bezogen auf die von diesen angestellten Zahnärzten und Zahnärztinnen erbrachten Honorare. Der eine oder andere von euch weiß ja vielleicht, dass der Vorläufer unserer Akademie ein Consulting-Unternehmen ist. Mit dem haben wir schon sehr viele Jahre auch wachstumsorientierte Praxen beraten und begleitet. Jedenfalls verfügen wir selber über sehr fundierte Daten rein und empfehlen schon sehr lange, diese Personalkostenquote im Zahnärzte-Team mit ungefähr 24%. Und ich habe mich jetzt sehr gefreut auf der letzten Fortbildung. Ich war beim Controlling Summit in Herne vor einigen Wochen und da sprach unter anderem der sehr geschätzte Christian Brendel. Viele von euch werden ihn kennen, Firma Solvi, Firma Pepito. auch über diese Personalkostenquote. Und er hat einen guten Korridor eingeordnet bei 22-24%. Und das ist schon das, was wir hier auch teilen wollen. Also das ist jetzt eine Zielquote für die Mehrbehandlerpraxis. Wenn wir uns jetzt mal die Realität in den Praxen ansehen, sieht es leider so aus, dass die Benchmarks völlig andere Daten zeigen. Wir führen ja selber seit vielen Jahren auch Benchmarking-Seminare durch, haben eine breite Erfahrung auch aus unserer Consulting-Tätigkeit und sehen halt in den Zahnarztpraxen genau diese Kennziffer bei 32-38%. Also das, was eigentlich 22-24% Personalkostenquote sein sollte, liegt 10, 12 oder 15% höher. So, da mag man sich fragen, wenn alle im Team eine umsatzabhängige Provision haben von 25%, wie werden denn daraus Personalkostenquoten von 32 oder 38%? Wie kommt da das eine zum anderen? Also diese hohen Personalkostenquoten ergeben sich eben aus den klassischen Verträgen. Wenn alle im Team Verträge haben, die mit 25% Provision ausgestattet sind, liegt die Personalkostenquote für das gesamte Zahnärzte-Team meistens eben genau bei diesen 32-38%. Und ja, liegt daran, dass natürlich immer erst nochmal die Arbeitgebernebenkosten dazukommen. Damit ist man ganz automatisch bei irgendwas rund um 31% Personalkostenquote. Das reduziert sich dann noch manchmal ein bisschen. Der ein oder andere von euch, der sich mit Beitragsbemessungsgrenzen mal auseinandergesetzt hat, das kann man dann auch mal sich von ChatGPT erklären lassen. Das wirkt dann noch wieder etwas reduzierend, aber das mal als Detail am Rande, dem gehen wir nicht weiter nach. Der zweite entscheidende Grund, also neben den Arbeitgebernebenkosten, liegt in der Bezahlung von Umsatzprovisionen auch für Abwesenheitszeiten, also für Urlaub, Fortbildung, Krankheit, sonstige Abwesenheitszeiten. Ich mache euch da mal kurz ein Rechenbeispiel. Also ein Arbeitsjahr hat bei 5 Arbeitstagen pro Woche ungefähr 250 Arbeitstage. Immer so ein bisschen abhängig, wie liegen die Feiertage, in welchem Bundesland ist man. Aber ihr könnt mit dieser Daumenregel 250 Arbeitstage sehr gut operieren. Wenn man jetzt mal ganz klassisch 30 Tage für Urlaub, 5 Tage für Fortbildung, 5 Tage krank oder andere Abwesenheitszeiten annehmen, dann sind das 40 Tage von 250 Tagen, 16%. Also 16% der Arbeitszeit. Dafür werden Umsatzprovisionen bezahlt, obwohl gar keine Honorare generiert werden. Wenn die Abwesenheitszeiten noch höher sind, ist es eben auch entsprechend mehr. Da gibt es jetzt so ein paar Spitzfindigkeiten. Müssen diese Provisionen auch für die Zeiten tatsächlich gezahlt werden oder nicht? Es wird so und so gesehen, rechtliche Lösung, ja, nein. Also wir hier als Akademie sind keine Rechtsberater. Wir arbeiten so mit dem, was wir mehrheitlich in den Praxen sehen. Deswegen mache ich da jetzt auch keine weiteren Ausführungen. Wir orientieren uns an dem, was in der Breite in den Praxen passiert und an dem, was wir in den Benchmarks sehen, die wir auch für die Praxen in unseren Lehrgangsgruppen durchführen. Und da sehen wir das, was eben auch die anderen Unternehmen, die regelmäßig mit Daten arbeiten, bestätigen. Wo mit Umsatzprovisionen von rund um 25% agiert wird, laufen Personalkostenquoten im angestellten Zahnärzte-Team auf eben diese 32-38% hinaus. So, damit komme ich zu meinem vierten Hinweis. Wachsende Praxen, und wir sind ja hier der Podcast für gesundes Praxiswachstum, brauchen auch eine angemessene Rendite. Und ein Faktor, warum die Praxen nicht in die angemessenen Renditen kommen, sind die zu hohen Gehälter bei den angestellten Zahnärzten. Oder andersrum, konkret, positiv motivierend, nur mit einer angemessenen Personalkostenquote im Zahnärzte-Team habt ihr auf Dauer angemessene Gewinne in der Delegationsstruktur. Wenn ihr jetzt denkt, ach, was erzählt die? Bei mir arbeiten 6 Zahnärzte mit 27% Provision und meine Praxisgewinne sind wirklich richtig cool. Wenn das so ist, ist das erstmal augenscheinlich prima. Nur da bitte ich euch mal um eins, zieht doch von dem Praxisgewinn in Euro mal eure eigene Honorarleistung ab und schaut, was dann noch übrig bleibt. Wenn das dann immer noch spannend ist, auf jeden Fall mein allerherzlichsten Glückwunsch. In den allermeisten Praxen, wir haben einfach wirklich auch viele gesehen, geht die Rendite dann richtig in die Knie oder, wenn man diese Honorarleistung abzieht, geht sogar der Praxisgewinn ins Minus. Nun kann man natürlich sagen, hey, wenn meine Honorare abgezogen werden, fallen auch die Kosten weg für Assistenzen und so weiter. Ja klar, das ist so. Mir geht es nur um so eine ganz grobe Einordnung, wie robust ist tatsächlich die ganze Organisation und wie nah ist man dran an angemessenen Gewinnen. Ja, das ist so ein Schnellcheck, der einem so die eigene Situation und auch unter Umständen die eigenen Handlungsnotwendigkeiten vor Augen führen kann. Es ist einfach schade, wenn Praxen, die mit 40 Menschen im Team agieren, nur dann sowas wie Rendite ausweisen, wenn der Inhaber oder die Inhaberin jeden Tag Vollgas gibt. Und das hat auf der einen Seite was von Hamsterradrisiko für die Inhaberperson und hat darüber hinaus aber auch was wirklich von unternehmerischem Risiko, weil es ja für die Existenzfähigkeit von einer großen Praxis schon auch wichtig ist, dass ihr Überleben nicht von einer Person abhängt. Also man kann das alles so machen und es soll natürlich auch jeder so entscheiden, wie er oder sie möchte. Mein Beitrag an dieser Stelle ist nur, gesundes Praxiswachstum entsteht dann, wenn eben auch die zahnärztlichen Delegationsstrukturen mit ausreichender Profitabilität strukturiert sind. Wir machen das jetzt nochmal eben fest an konkreten Zahlen. Diese 10 bis 15 Prozentpunkte zu viel in der zahnärztlichen Personalkostenquote. Wenn 2 Millionen Honorarumsatz von angestellten Zahnärzten erbracht werden, sind es 200.000 bis 300.000 Euro pro Jahr, die in der Praxisrendite fehlen. Bei 5 Millionen Honorarumsatz wären es schon 500.000 bis 750.000 Euro, die in der Rendite fehlen. Also wir reden jetzt hier nicht über sowas wie nice to have, sondern wir reden wirklich über einen Faktor, der entscheidend die Rendite mit festlegt. So, damit kommen wir zum 5. Hinweis, den ich euch heute geben möchte. Der Möglichkeitsraum, also der Möglichkeitsraum für spannende Honorare. Wie ist er denn so? Und je größer die Praxis ist, desto höher ist der Anteil der Praxis daran, welche Honorarpotenziale auf den Angestelltenplätzen überhaupt möglich sind. Es gibt Praxen, da kommen die erfahrenen angestellten Zahnärzte in der allgemeinen Zahnheilkunde beispielsweise bei 35 Behandlungsstunden pro Woche auf ein Jahreshonorar von 300.000 Euro. Das entspricht dann ungefähr einem Stundensatz von 200 Euro. Wir rechnen dabei immer mit ungefähr 42 Anwesenheitswochen und diesen knapp 1500 Behandlungsstunden, die sich daraus ergeben. Das ist so eine Formel, die könnt ihr euch merken, wenn ihr möchtet. Also bei 35 Stunden am Patienten und einer üblichen Anwesenheit, die ist meistens so gut 42 Wochen im Zahnärzte-Team, ergeben sich 1500 Behandlungsstunden pro Jahr. Damit kann man dann immer ganz gut Kalkulationen machen. Also bei 300.000 Euro Jahreshonorar kommen wir dann auf den Honorarstundensatz von ungefähr 200 Euro. Wenn ihr einen Möglichkeitsraum schafft oder zur Verfügung stellt in eurer Praxis von 500.000 Euro, dann wären wir schon bei 340 Euro Stundensatz. Und wenn dieser Möglichkeitsraum bei 700.000 Euro liegt, dann wären wir schon bei fast 480 Euro Stundensatz. So sind die Zusammenhänge. Nochmal ein kurzer Ausflug in Honorarstundensätzen. Endospezialisten liegen ja zwischen 300 und 700 Euro, Chirurgen zwischen 500 und 1200 Euro. Und warum liegt der eine an dem unteren Ende der Spanne, der andere beim oberen? Das Spektrum ist einfach riesig und das hat was damit zu tun, wie eure Praxis strukturiert ist. Wie sind die Einflussfaktoren? Und genau für dieses Konzept und die Einflussfaktoren, was ist der Einfluss der Praxis auf die möglichen Honorarstundensätze, also auf diesen Möglichkeitsraum? Dazu gebe ich euch jetzt mal einige Beispiele. Also es ist zunächst mal natürlich die Positionierung, die Struktur, die Prozesse, die Ressourcen, so Dinge wie, was ist das Behandlungsspektrum der Praxis? Wie ist das Preislevel? Wie ist der Umgang mit Preisen, auch deren Kommunikation bei Preisanpassungen? Dann Behandlungsassistenzen, Quantität. Wie viele Stunden pro Woche sind sie da? Hat man entsprechend mehr Behandlungsassistenzzeiten als Zahnarztstunden pro Woche? Wie ist deren Qualifikation? Daraus folgt automatisch. Wie ist auch der Umfang der delegationsfähigen Leistungen? Dann haben wir natürlich die Dinge wie Behandlungszimmer. Wir wissen, das ist auch völlig logisch, dass mögliche Honorarstundensätze ganz klar damit zusammenhängen. Steht ein Zimmer zur Verfügung oder sind es zwei? Wie sind dann auch in dem Zusammenhang die Terminierungsstandards? Gibt es Behandlungsleitlinien, die eine gewisse Effizienz und damit auch eine gewisse Qualitätssicherung schon mal strukturieren? Was ist mit dem Patientenvolumen? Hat die Praxis genug Patienten zur Auslastung der angestellten Zahnärzte? Oder ist sie vielleicht noch im Aufbau und alles ist lückig? Oder laufen die Prozesse vielleicht noch nicht so rund? Und daraus entstehen Terminlücken, die eigentlich bei den vorhandenen Patientenzahlen eigentlich gar nicht sein müssten. Dann die Dinge, die ihr als Praxis natürlich festlegt und wo der angestellte Zahnarzt reinkommt in das Konzept. Was ist los mit der Füllungstherapie? Wie stark sind die MKVs etabliert? Welche Zahnersatzalternativen werden angeboten? Wird überhaupt noch Modellbus gemacht oder nicht? Wie ist überhaupt das Therapiespektrum der Praxis? Wie konsequent wird es beraten, auch verteidigt teilweise? Gibt es diese Praxisfibel mit allen zentralen Informationen für die Neueinsteiger? Gibt es eine Kommunikationssoftware? Wie ist überhaupt der Informationsfluss? Was ist das Meeting-Konzept? Ist klar festgelegt, wer wann mit wem worüber spricht oder eher nicht, wird das dem Zufall überlassen. Gibt es Management-Ressourcen, die darauf ausgerichtet sind, wirklich Effizienz zu steuern, darauf zu achten, dass die vorhandenen Behandlungskapazitäten ausgeschöpft werden? Dann sind auch so Dinge drin wie No-Show-Quoten, HKP-Umsetzungsquoten, diese ganzen Dinge. Wie ist der Digitalisierungsstand? Dann ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, was ist in eurer Praxis festgelegt bezüglich der Patientensteuerung. Es gibt ja die Praxen, wo alle PKVs und alle mit einem ja vermeintlich höherleveligen Behandlungsbedarf direkt bei Inhaber oder Inhaberin landen. Und dann gibt es die Praxen, wo eben Patienten sehr partnerschaftlich gleich verteilt wird, wo dann auch darauf geachtet wird, dass alle im selben Standard zum Beispiel 0-1 neu machen und alle miteinander lernen, wie dann aus der Diagnostik die zur Praxis passende Therapiestrecke entsteht. Also jetzt, ob in diesem Fall A oder B, hat entscheidenden Einfluss darauf, welche Honorarstundensätze möglich sind. Wir sind immer noch dabei gerade, welchen Möglichkeitsraum schafft eure Praxis. Ne? Auch wenn ich jetzt hier die ganzen Beispiele biete, das sind alles Beispiele, die klar machen, die Praxis legt durch ihr Konzept, durch ihre Organisation, durch ihre Strukturen entscheidend fest, in welchem Möglichkeitsraum der angestellte Zahnarzt eintritt. Und da geht es natürlich auch um so Dinge wie Umgang mit Daten. Wird das Team schrittweise in die Datensteuerung reingeführt? Gibt es überhaupt sowas wie Jahreszielplanungen für jeden einzelnen Arbeitsplatz idealerweise oder gibt es die nicht? Ist ein Controlling-System etabliert? Haben angestellte Zahnärzte regelmäßig auch Transparenz zu ihren eigenen Daten? Bekommen sie Einblick? Wird ihnen was partnerschaftlich erläutert oder nicht? Also diesen Möglichkeitsraum wirklich zu gestalten und auch auszuschöpfen, das hängt entscheidend auch damit zusammen, ob man sich mit entsprechenden Management- und Führungsressourcen wirklich dem Werthebel, der dahinter liegt, auch zuwendet und den ausschöpft oder nicht. So, worauf ich an dieser Stelle auch mit diesen vielen Beispielen hinaus wollte, ist, wir neigen dazu, das, was ein angestellter Zahnarzt aus dem Arbeitsplatz macht, primär ihm selbst oder ihr selbst zuzuschreiben. Und natürlich ist es ein Unterschied, mit welchem fachlichen Qualifikationslevel kommt der Kollege oder die Kollegin? Wie hoch ist die Berufserfahrung? Wie ist der eigene Qualitätsanspruch? Natürlich auch die Persönlichkeit. Wie viel Zielorientierung ist da überhaupt angelegt im Charakter? Was ist los mit Ehrgeiz, Sozialkompetenz, Energielevel und so weiter? Das sind alles die Dinge, die natürlich der Angestellte, die Angestellte mitbringen. Gleichzeitig, sie kommen rein in ein Konzept, in eine Struktur. Und wenn wir hier über gesundes Praxiswachstum sprechen, dann sollten wir eben auch sehr klar dahin gucken, was bringt die Praxis mit, was bietet die Praxis. Und damit haben wir jetzt den Bogen auch gebaut. Gibt der Arbeitsplatz, den ihr zur Verfügung stellt, die Möglichkeit für 300.000 Euro Honorar oder vielleicht doch auch für 500.000 Euro Honorar? Und damit dann zu meinem sechsten Hinweis. Habt bitte für eure Praxis sehr klar, wie die Wertschöpfung bei euch entsteht und was das in der Überleitung für euer Gehaltsmodell bedeutet. Wenn ihr eine strukturierte Mehrbehandlerpraxis mit Konzeptzahnheilkunde aufbaut und die entsprechenden Strukturen im Gesamtbetrieb legt, darum geht's übrigens auch zentral in unseren Academy-Lehrgängen, aber das nur am Rande, dann habt ihr eben eine andere Praxis, als wenn ihr alles einfach nur laufen lasst. Mein Statement ist, in der gesund wachsenden Mehrbehandlerpraxis werden die hohen Stundensatzregionen gezielt in die Wahrscheinlichkeit gebracht. Und nicht deshalb, weil irgendwelche Patienten von irgendwelchen Leistungen überzeugt werden sollen, die gar nicht ihrem Bedarf entsprechen, sondern weil man mit Strukturen und einer Kultur arbeitet, die genau die Praxis in diese höheren Stundensatzregionen hereinführt. So, das bedeutet, wenn diese Möglichkeiten erkannt und auch gezielt ausgeschöpft werden, ist es absolut möglich, mit allgemeiner Zahnheilkunde auf einen Stundensatz von 350 bis 450 Euro zu kommen. Wenn wir jetzt da mal den Mittelwert nehmen, entspricht das einem Jahreshonorar von 588.000 Euro, weil der Zahnarzt oder die Zahnärztin von den Vorteilen des hier aufgebauten Systems profitieren können. Es ist ja auch so, dass sich viele angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte gute Strukturen wünschen. Wenn man mal fragt, steht das ganz oben auf der Wunschskala. Und das ist genau dieser Grund. Es profitieren einfach alle davon, wenn die Praxis einen hohen Organisationsgrad hat. Es macht das Leben für alle leichter und das Geldverdienen eben auch. Das war jetzt das Beispiel für die gut strukturierte Praxis. Praxen, die ebenfalls mit beispielsweise 40 Köpfen agieren, aber ohne System, bei denen ist dann der Korridor von 180 bis 260 Euro Stundensatz möglich. Ungefähr, das ist das, was wir hier sehen aus den ganzen Beispielfällen, bedeutet beim mittleren Wert 320.000 Euro Jahreshonorar. Also 588.000 Euro zu 320.000 Euro. Da kann man sich natürlich fragen, wie ehrgeizig ist der Zahnarzt, wie entwicklungsfreudig, was bringt er mit? Also die Praxis legt durch ihren Organisationsgrad ungefähr fest, was möglich ist. Und ihr hört das an diesen Zahlen, in diesem Beispiel, das liegt 260.000 Euro auseinander, riesig viel. Der Zahnarzt selber, die Zahnärztin, die ist dann wiederum durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Ausbildung, durch all das, was ich eben ausgeführt habe, dafür verantwortlich, ist sie in dem möglichen Stundensatzkorridor eher auf der linken oder auf der rechten Seite oder halt in der Mitte. So, und damit komme ich zum nächsten Punkt. Mein 7. Hinweis: Macht einen sachlogischen Transfer vom Wertschöpfungssystem auf das Gehaltsmodell. Also seht zunächst die eigenen Einflussmöglichkeiten im System auf die möglichen Honorarregionen und dann geht bitte nicht pauschal davon aus, dass die Aussicht auf ein höheres Gehalt immer einen Motivationsanreiz hat. Also die Psychologie arbeitet ja an dieser Stelle mit Persönlichkeitsmodellen, aus denen sich eine Menge erklärt. Da lohnt sich auf jeden Fall auch mal das tiefere Eintauchen. Nur jetzt hier die Beobachtung: Wir haben selber in unseren langen Datenreihen keinen zwingenden Zusammenhang gesehen, dass mehr Geld immer mehr Initiative triggert. Natürlich ist das manchmal so, abhängig vom Persönlichkeitsprofil, aber es ist eben kein zwingender Zusammenhang. Das war noch ganz interessant. Christian Brendel hat auch dazu auf dem letzten Controlling Summit eine Analyse geteilt. Und die sagte aus, dass der Unterschied bei genau 8 Euro im Honorarstundensatz liegt. Also der Honorarstundensatz ist 8 Euro höher bei umsatzabhängigem Gehalt im Vergleich zum Festgehalt. Natürlich ist hier eine Pauschalisierung schwierig und auch die Statistik, die kann hier maximal einen kleinen Hinweis geben. Man hat es hier immer mit Menschen zu tun, die naturgemäß komplett unterschiedlich ticken. Es kommt hier wirklich darauf an, wen habt ihr vor euch. So, und dabei ist mir noch wichtig rüberzubringen, die ja wirklich so sehr beliebte klassische Umsatzprovision ist in ihrem Wirkungsprinzip so angelegt, dass sie die maximale Selbstoptimierung honoriert. Deren Auswüchse wiederum kann man mit sehr guter Führung unter gewisser Kontrolle halten. Das gelingt in vielen Praxen auch. Gleichzeitig bleibt da einfach dieses Paradox drin. Das Anreizsystem dieses Gehaltsmodells, individuelle Selbstoptimierung und die Erfolgslogik der Mehrwandlerpraxis. Sie funktioniert dann am besten, wenn alle miteinander ideal kooperieren und der Organisationsgrad hoch ist und Ziele klar sind. Das passt einfach nicht zusammen. Das macht jetzt die Brücke zu meinem 8. Hinweis. Das gesunde Gehalt, es orientiert sich eben nicht nur am Honorarvolumen, sondern auch am Beitrag zum Funktionieren des gesamten Systems. Ich hole jetzt mal etwas aus. Also die Mehrwandlerpraxis, die kann ihre Stärken dann optimal ausspielen, wenn es menschlich in den jeweiligen Teams gut läuft, auch teamübergreifend eine gute Stimmung da ist, Kooperation, Verständnis, gemeinsames Engagement für die Zahngesundheit der Patienten, wenn das im Vordergrund steht und das auch das tägliche Handeln leitet. Wenn wir also darüber reden, wie sieht ein gesundes Gehaltsmodell aus, eins, was gut funktioniert in der Mehrwandlerstruktur, sind wir schon auch bei dem Blickwinkel, was bringt denn der angestellte Zahnarzt, die angestellte Zahnärztin ein dafür, dass es miteinander gut funktioniert? Und das würde ich mal so überschreiben mit zahnärztlichem Kooperationsverhalten. Und da mache ich auch mal ein paar Beispiele für euch, damit ihr nachvollziehen könnt, was wir damit so meinen. Bedeutet zum Beispiel, das Verhalten gegenüber der Behandlungsassistenz, wurde auf Pausen geachtet, wurde aktiv darauf geachtet, dass Überstunden vermieden werden, wird ein gutes Miteinander im Zimmer geprägt, ist da der Geist des Partnerschaftlichen. Dann natürlich auch gegenüber der Verwaltung, werden die Doku-Standards eingehalten, werden die Rückfragen zeitnah geklärt, gibt es so diese umsichtigen Initiativen, Informationen bei komplexeren Fällen. Im Zahnärzte-Team selber werden die vereinbarten Abläufe, die therapeutischen Standards eingehalten? Ist die Bereitschaft da, wirklich auch Behandlungsleitlinien zu akzeptieren, umzusetzen oder, wenn man da nicht so ganz mit einverstanden ist, das konstruktiv anzubringen im Zahnärzte-Meeting? Also wirklich dann einen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass ein gutes Verständnis für die therapeutische Linie der Praxis stattfindet. Dazu gehört auch natürlich die kooperative praxisinterne Überweisung. Dann zuverlässige, aktive Teilnahme an Meetings und Besprechungen. Ist die Bereitschaft da, wirklich sich in die Themen reinzudenken, die dran sind, auch wenn sie nicht den eigenen Arbeitsplatz betreffen. Wird engagiert mitgewirkt an Lösungen für alle Fragen, die sich da so stellen. Ist eine angemessene kollegiale Kooperation da im Sinne von, wird Bereitschaft gezeigt für Vertretungen? Greift man mal fachlich unterstützend ein? Steht man den jungen Kollegen zur Seite für deren Fragen? Ist man mal bereit, im Engpass Patienten zu übernehmen? Auch so Dinge wie Konfliktverhalten spielt natürlich eine Rolle. Wird bei kleinen Unstimmigkeiten im Team umsichtig vermittelt? Ist sich der angestellte Zahnarzt, die angestellte Zahnärztin, sagen wir auch dieser Führungsaufgabe bewusst, auch wenn es offiziell keine Führungsposition ist, aber dennoch hat ja die Arbeit im Zimmer auch mit täglicher Führung zu tun bezüglich der Menschen, die so drumherum sind und alles unterstützen und begleiten. Gibt es da angemessene eigene Kritikfähigkeit? Wird an friedvollem Miteinander mitgewirkt? Und natürlich auch gegenüber der Praxisleitung. Wie sieht es aus so mit dem kollegial-partnerschaftlichen Verhalten? Werden anstehende Klärungsthemen offen besprochen? Ist eine Bereitschaft da, Hinweise, Feedbacks konstruktiv aufzunehmen? Also soweit einige Beispiele dazu, was wir meinen mit Beitrag zum Funktionieren des gesamten Systems. So, damit zu meinem 9. Hinweis. Setzt euch mit veränderten Vergütungsmöglichkeiten auseinander und trefft vorausschauende Entscheidungen. Hab bitte nicht immer automatisch im Kopf, mehr Geld, dann kommt auch mehr Leistung. Habe ich eben schon mal gesagt, wiederhole ich jetzt nochmal ganz bewusst. Diese Gleichung stimmt so einfach nicht, so ist der Zusammenhang nicht. Und Menschen, mit denen wir in eine gute Zukunft kommen, die ticken auch so nicht. Es gibt natürlich die angestellten Zahnärzte, die sind primär geldhungrig, minimal kooperationsfähig. Investiert bitte nicht zu viel Zeit auf die Hoffnung, dass neue Kollegen, die sich als solche Charaktere entpuppen, dass ihr die noch irgendwie gedreht bekommt oder dass man da wohl irgendwie ein gemeinsames Level findet im Alltag, das irgendwie funktioniert. Wenn es wirklich einzig und allein darum geht, das maximale Gehalt herauszukitzeln und womöglich auch noch ein Teamverhalten gezeigt wird, das es für euch als Praxisleitende nötig macht, ständig da befriedend einzugreifen und jeden zweiten Tag Konfliktmoderationen zu machen, dann ist die gemeinsame Zukunft einfach nicht da. Es gibt solche Charaktere, das ist auch völlig in Ordnung, nur sie passen einfach nicht in die gesund wachsende Mehrbehandlerpraxis. Also nicht umsonst gibt's ja auch diesen Satz, hire for attitude, train for skills. Es ist schon wichtig, dass wir auch im Team der angestellten Zahnärzte natürlich auf Fachlichkeit achten, gleichzeitig aber eben die Persönlichkeit umso wichtiger wird, je größer auch die Praxis ist. Und ihr braucht auch im Team der angestellten Zahnärzte Menschen, mit denen es menschlich funktioniert und eine gewisse Bereitschaft da ist, wirklich auch die Strukturen der Praxis zu sehen und sie weiter zu festigen und wo auch Interesse an einem guten Teamklima vorhanden ist. Mit dieser Motivationskategorie bekommt ihr dann auf jeden Fall nachhaltig gesundes Praxiswachstum gut gestaltet. So, die veränderten Vergütungsmöglichkeiten. Dazu jetzt nochmal, welche Gehaltsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Was sind da so die verschiedenen Modelle? Ja, Provisionsgehalt muss ich nicht weiter vertiefen, ist allen hinreichend bekannt. Das Festgehalt auch. Wir hatten jetzt in unserer vorletzten leitenden Lehrgangsgruppe, das war ganz interessant. Ich mache da ja immer diese Befragungen und da gingen tatsächlich die, ja, ich würde mal sagen, so 40% der Hände hoch bei der Frage, wer macht bei euch ein Festgehalt? Das war ganz interessant. In manchen Gruppen gibt es fast nur umsatzabhängige Bezahlungen. Ja, und bei dieser war es mal so rum. Wir wissen ja, 2/3 Gehälter im Markt sind umsatzabhängig. 1/3 ungefähr Festgehalt, ganz grob. Das hat die Studie ja auch ergeben, die letzte Gehaltsstudie, die der ein oder andere von euch kennen wird, die vor kurzem von Christian Brendel Solvi. Pepito war ein Initiator dieser Studie, noch mit einigen anderen Partnern. Ganz spannende Ergebnisse. Kann man schnell googeln und dann auch schnell finden. Gehaltsstudie und 1000 angestellte Zahnärzte haben mitgemacht. Da jedenfalls kam raus 2/3 ungefähr Provisionsgehälter, 1/3 Festgehalt. So, das eben mal. Side Fact, so wenn wir jetzt denken, was brauchen wir denn für die gesund wachsende Mehrbehandlerpraxis? Das Provisionsgehalt, wenn es durch wirklich hervorragende Führungsarbeit in seinen Nachteilen, in seinen massiven Nachteilen eingedämmt wird, dann kann es unter Umständen eure Lösung sein. Nur man darf dann schon sehr klar haben, dass in einem System, wo die Praxis selber diesen Korridor setzt, den ich eben erläutert habe, natürlich eine Provision von 25% oder 27%, die dann zu einer Personalkostenquote von möglicherweise 38% im Zahnärzteteam führt, dass das überhaupt nicht sachgerecht ist. Insofern, wenn man bei diesen Provisionsgehältern bleiben möchte, dann empfiehlt sich eine Orientierung an, sagen wir, 18-20% Umsatzprovision. Und dabei dann klar zu haben, da kommen auf jeden Fall attraktive Gehälter raus, wenn ihr die Rahmenbedingungen bietet für die entsprechenden Korridore, so wie ich es ausgeführt habe, dann ist es überhaupt gar kein Problem, auch 10.000 und 12.000 Euro Bruttogehälter zu bezahlen. So, und dann das weiterführende Konzept ist dann schon auch Gehaltsbänder entwickeln für Einsteiger, Routiniers, Experten, entweder in der allgemeinen Zahnarztkunde oder auch in einem Fachgebiet. Also Basisgehälter festlegen, deren konkrete Höhe sich daran orientiert, welchen Möglichkeitsraum, welchen Honorarpotenzialraum ihr in eurer Praxis zur Verfügung stellt. Und dann mit Boni zu arbeiten für Performance, das kann schon eine sinnvolle Ergänzung sein. Das kann beispielsweise ein Effizienzbonus sein. Also ihr als Praxisleitende wisst, der Arbeitsplatz hat ein Potenzial von 280 bis 350 Euro und dann setzt ihr den Bonus in Euro, wohlbemerkt, nicht in Prozenten, in Euro fest, bei Erreichen des Zielstundensatzes für das betreffende Quartal von zum Beispiel 310 Euro gibt es einen Gehaltszuschlag von zum Beispiel 2500 Euro. Also worauf wollen wir hinaus? Wir entkoppeln quasi das System. Wir arbeiten mit einem fairen Basisgehalt und richten dann die Aufmerksamkeit auf die notwendige Effizienz. Also je effizienter man mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen der Praxis umgeht, desto mehr profitiert man dann auch von dem System. Das heißt, dass dann mit einem Bonus in Euro die Erreichung dieses Effizienzziels honoriert wird. Das bedingt natürlich, dass die Praxis auch mit einer Planung arbeitet. Das empfehlen wir ja ohnehin. Möglichkeitsräume auf der Einnahmenseite werden dann besonders gut realisiert, wenn wirklich eine Planung zugrunde liegt und dass natürlich ein einsteigender Zahnarzt im ersten Quartal neu angefangen andere Honorarstundensatzmöglichkeit hat als dann im dritten oder vierten Quartal, wenn schon die Einarbeitung abgeschlossen ist und so weiter. Das kann man genau in diesem Bonussystem, wo Effizienz mit einem Euro-Bonus belegt ist, berücksichtigen. Also ein sehr schönes, flexibles System, das den Fokus ausrichtet auf wirklich den entscheidenden Aspekt der Produktivität. Es geht ja immer auch darum, dass die Zahnärzte und Zahnärztinnen, die unter eurem Dach mit euren Ressourcen arbeiten, dass sie eben auch die Möglichkeiten, die ihr ihnen bietet, gut ausschöpfen. Und mit dem Honorarstundensatz messt ihr genau, wie diese Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Und dann kann natürlich auch mit einem Bonus gearbeitet werden rund um Kooperation und Kultur. Da ist man raus aus dem, was wir uns alle wünschen, mit der klaren Messbarkeit, reine Daten. Kooperation und Kultur zu messen wird total schwierig. Da kann man mit einem Bewertungsbogen arbeiten, den beide ausfüllen. Oder man macht es individuell auf anderem Wege. Nicht alle Ziele, auf die es ankommt in der Praxis, sind messbar. Das hat ja auch der Podcast mit Alex Goos gezeigt. Jedenfalls haben wir uns auch kurz drüber unterhalten. Und hier ist es so ein wirklich wichtiger Sachverhalt, der sich der konkreten Messbarkeit entzieht. Die Frage ist eben, wie viel Kooperationsverhalten wird gezeigt? Wie stark werden auch die Mikroführungsaufgaben am Behandlungsstuhl übernommen? Und dies alles, wo ich ja eben einige Beispiele zu ausgeführt habe. Auch daran kann man einen Bonus dann in Euro binden, an den Grad des Kooperationsverhaltens. Natürlich machen auch Teamboni Sinn. Das heißt das gar nicht. Also, dies waren jetzt zwei Beispiele ja für einen individuellen Bonus auf den Zahnarzt, die Zahnärztin bezogen. Was die ganze Praxis entscheidend voranbringt, ist natürlich auch ein Teambonus, der auch logischerweise überhaupt nicht einfach ist in seiner Gestaltung, dennoch sehr zielführend sein kann. Das sind dann beispielsweise Dinge wie: Ist es uns gelungen, die Erwachsenenprophylaxe zu verankern, wenn beispielsweise die Anzahl der erbrachten PZR und UPTC auf 100 Patienten im Moment noch bei 28 liegt und ihr alle wisst, ein guter Zielwert wäre bei 40 oder 42, dann kann man natürlich auch auf die Erreichung dieses Ziels mit Meilensteinen einen entsprechenden Bonus legen, der dann logischerweise als Teambonus konzipiert ist. Da sind natürlich auch noch jede Menge andere Formen denkbar. Es kommt auch immer darauf an, was sind so die Schmerzpunkte in eurer Praxis. In der einen ist es die HKP-Umsetzungsquote, wo wir wissen, dass da auch sehr viele Beteiligte dran sind, um da wirklich gute Werte zu erreichen. Das andere sind No-Show-Quoten, wo es auch ein gutes Zusammenspiel des gesamten Teams braucht, um diese zu reduzieren. In der Reduzierung einer No-Show-Quote ist auch ein riesiger Werthebel, riesige Produktivitätsreserven, die sich dahinter verbergen, wenn es gelingt, das runterzubringen. Also das ist jetzt was, wo man sich natürlich möglicherweise eine Leitlinie für jede Praxis gültig wünscht. Nur da braucht es echt den Blick ins eigene Geschehen. Wo sind eure bis dato nicht genutzten Potenziale? Wo habt ihr noch Möglichkeiten, alle miteinander noch wieder ein Stück weiter nach vorne zu kommen und dann daraus einen Sachverhalt zu machen, mit dem man dann einen Bonus verbindet? Und bei dem Bonus ist immer wichtig, ihn möglichst zeitnah zu validieren und dann auszuschütten. Also ja, wenn mit einem Bonus gearbeitet wird, der solche Faktoren wie die gerade genannten Beispiele umfassen soll, dann ist es so, dass die Kennziffern meistens quartalsweise sinnvoll erhoben werden können. Bedeutet, dass jetzt hier Anwendung eines solchen Systems dann quartalsweise Sinn macht und auch die quartalsweise Auszahlung dann natürlich bei der gebotenen Transparenz. So, jetzt ist mir als 10. Hinweis noch etwas wichtig, was ich immer wieder beobachtet habe und wo auch so eine gewisse Klarheit und auch so eine Selbstbeobachtung Sinn macht. Ihr seid keine Angestellten mehr, sondern Unternehmer in dem Moment, wo ihr einfach eure Praxis weiterentwickeln und auch in die Mehrbehandlerstruktur bringen wollt. Ist einfach ein Unterschied und der hat auch Konsequenzen. Also die typische Falle an dieser Stelle, die ich immer wieder beobachtet habe, ist eine sehr hohe persönliche Identifikation mit dem angestellten Kollegen oder der angestellten Kollegin, weil man eben selber mal angestellt war. Weil man dasselbe studiert hat, weil man natürlich Zahnmedizin am Patienten realisieren will und dem anderen auch eine Kompetenzzuschreibung logischerweise angedeihen lässt. Das ist alles auch richtig und das ist partnerschaftliches Verhalten. Gleichzeitig denkt bitte immer dran, warum steigt denn so der Run aufs Anstellungsverhältnis seit Jahren? Warum zögern denn so viele, wenn es tatsächlich um die eigene Niederlassung geht? Weil es einfach anstrengend ist, Unternehmerzahnarzt zu sein, sich mit Personalthemen auseinanderzusetzen, sich in die Verschuldung zu stürzen, für sich selber zu beantworten, passt das, was ich hier möchte, selbstständig sein? Gleichzeitig möchte ich doch eigentlich auch Familie haben. Oder ich habe kleine Kinder, passt das überhaupt hier mit der eigenen Praxis? Diese Fragen wirklich im Kopf rollen zu lassen, dann zu beantworten mit Kopf und Herz und sich dann für die Unternehmerrolle zu entscheiden, das machen zunehmend weniger Zahnärzte und Zahnärztinnen. Also das Arbeitsverhältnis, was alle gerne hätten als Angestellte, das braucht eben auf der anderen Seite auch selbstständige Zahnärzte, die bereit sind, in genau diese Rolle zu gehen. Und an dieser Stelle zitiere ich auch ganz gerne Michel Amit Steude, mit dem wir auch schon einen Podcast gemacht haben. Hatte ich ihn mal gefragt, was ist denn dein großer Lebenswunsch? Und da sagte er, ach, im nächsten Leben werde ich angestellt in meiner eigenen Praxis. Also das bringt es schon so ganz gut auf den Punkt. Ja, was bedeutet das? Also es bedeutet erstens, natürlich muss es einen krassen Unterschied geben zwischen dem Einkommen des angestellten Zahnarztes und eurem Einkommen als Unternehmer, der die Mehrbehandlerpraxis aufbaut, dafür das finanzielle Risiko stemmt. Und natürlich eine völlig andere Lebensrealität, eine völlig andere Woche hat, ein völlig anderes Jahr als der Angestellte, ein anderes Verantwortungslevel trägt. Das ist einfach ein ganz anderes Leben mit einer ganz anderen Verantwortungsstufe. Und ich wiederhole das jetzt hier auch nochmal, die zu hohe Identifikation, die auch dann entsteht, was weiß ich, man setzt zu zweit Implantate, kann High-Level-Chirurgie. Das heißt nicht, dass das Gehalt exorbitant hoch sein muss vom angestellten Zahnarzt. Es darf immer noch eine wirklich große Unterscheidung drin sein. Und ja, natürlich wollt ihr großzügig bezahlen. Und das geht auch. Gleichzeitig dürfen auch so Gedanken wie, lieber Kollege, liebe Kollegin, wir sind hier in einer Mehrbehandlerpraxis, die ich unternehmerisch aufgebaut habe. Und das muss einfach auch für alle Beteiligten spannend und ausgewogen sein. Auch solche Gedanken dürfen ihren Platz finden und sind wichtig. So, hier liegt also auch eine gewisse Selbstverantwortung drin, der ihr natürlich auch idealerweise bestmöglich nachkommt. Dann ergeben sich daraus ganz automatisch die Chancen auf spannende Unternehmergewinne und spannende Einkünfte. Ja, und damit komme ich zu meinem letzten Hinweis, der vielleicht auch schon so die ganze Zeit vor dem inneren Auge oder dem inneren Gefühl entlangläuft. Wie bespreche ich das denn alles? Ich verstehe das ja so wohl, aber nur wie bespreche ich das alles? Ja. Genau das ist die Herausforderung. Deshalb schafft zunächst mal die innere Klarheit und dann trainiert die Gespräche. Also es braucht schon auch die Fähigkeit, die wirklich komplexen Inhalte so mit den Betreffenden zu besprechen, dass sie verständlich bei ihnen ankommen, dass ihr selber auch bei euch bleibt. Das ist schon auch ein Trainingsprozess. Das Ziel dieses Gesprächstrainings ist es, angestellte Zahnärzte dürfen verstehen, sie sind Teil eures Teams. Ihr könnt alle miteinander dann eure Stärken ideal ausspielen, wenn auf allen anderen Plätzen, eben auch in Verwaltung, in der Assistenz, auch auf dem Platz der Praxisleitung Hochleistung erbracht wird. Alle miteinander hebelt ihr damit eure Performance. Also macht euch deutlich, wie ihr die einzelnen Faktoren zusammenspielen und lernt zu erläutern, wie das hier zusammenspielt. Kommunikation einüben, mit der den angestellten Zahnärzten genau diese Wirkungszusammenhänge erläutert werden. Da möchte ich auch gerne nochmal verweisen auf den Podcast Folge 19. Da hat Frank Hettenhausen genau diesen Aspekt sehr anschaulich erläutert. Es ist nicht so, als ob den angestellten Zahnärzten das klar ist, wie das hier zusammenwirkt. Sie brauchen wirklich Informationen. Und sie sind nach unserer Erfahrung, das, was wir so beobachten, auch dann bereit, sehr bereit, darauf einzusteigen, wenn hier die Wirkmechanismen der Mehrbehandlerpraxis transparent dargelegt und erläutert werden. Also kommt raus aus diesem Gefühl, ich muss mich hier entschuldigen dafür, dass ich keine 25% Umsatzprovision oder so biete. Also das ist wichtig, wirklich die Position der Stärke anzunehmen. Es braucht Klarheit und bewusste Kommunikation bei uns in unserem Praxisteam. In dem, was hier aufgebaut wurde, hast du, lieber Kollege, die Chance, attraktiv zu verdienen, auch wenn wir hier die Umsatzprovision, so wie du sie kennst, nicht mitgehen. Nein, ich will dich nicht berauben. Ich mache hier nur ein zutiefst logisches System. Du kriegst bei uns ein großzügiges, interessantes Gehalt. Du kannst bei mir das verdienen, was du verdienen möchtest, aber eben in Euro und es leitet sich anders her. Zusammen mit unserem Team unterstütze ich dich dabei, in die entsprechende Performance zu kommen. Ich möchte auch, dass du erfolgreich wirst. Also das jetzt mal so als Beispiel dazu, in welchem Tenor solche Gespräche dann geführt werden können. Jetzt nochmal kurz zu der besonderen Situation. In vielen Praxen ist es ja so, dass noch Provisionsgehälter, die mit ihrer Höhe nicht mehr in die Zeit passen, drin sind im Gehaltssystem. Wenn ihr sowas habt, schaut im Guten, was ihr daraus machen könnt, durch Erläuterung und natürlich auch Daten. Manchmal ist es möglich, mit den langjährigen Kollegen auch auf neue Gehaltsstrukturen umzuschwenken. Häufig ist es nicht möglich. Und dann macht diesen Break. Nur weil die alten Verträge so sind, wie sie sind und vermutlich auch die Angestellten untereinander reden, lasst euch deshalb nicht davon abhalten, hier auf ein neues Gehaltsmodell umzuschwenken. Und auch dafür braucht es Kommunikationskompetenz, wo ihr dann rüberbringt, unsere Praxis ist heute eine andere, als sie es damals war, als der Vertrag mit Herrn Dr. Schulte gemacht wurde. So mal zum Beispiel. Ne? Und dann, wir wollen ja einfach miteinander eine gute Zukunft für alle Beteiligten gestalten. Und deswegen haben wir ein neues Modell entwickelt, das auf unsere gewachsenen Strukturen angepasst ist und das auch dir, lieber Kollege, attraktive Gehaltschancen bietet. Also was in der Art funktioniert und mein Appell an dieser Stelle, nur weil ihr die Provisionsgehälter womöglich drin habt, die nicht mehr in die Struktur passen und euch zu hohe Personalkostenquoten bescheren, heißt das nicht, dass ihr in dem System verharren müsst. Im Gegenteil. Also man kann das mit Offenheit, mit Transparenz sehr gut rüberbringen und auch die Menschen im Umfeld dafür anschlussfähig machen. Ja, ihr Lieben, das ist komplexer Stoff. Ich habe jetzt auch länger überlegt, wie ich das, was ich hier dazu ausführen möchte, aufbaue. Ich habe mich dann dazu entschieden, das in diesen 11 Hinweisen zu verarbeiten. Habe jetzt sicherlich einige Fragen beantwortet. Bei euch sind vielleicht auch noch einige offen. Das liegt einfach daran, dass es hier das eine Generalrezept leider nicht gibt, das für alle Praxen funktioniert. Es ist komplex, jede Praxis ist anders, jede Praxis hat eine andere Historie. Es geht natürlich auch darum, wo möchte man hin, wie ist die Inhaberstruktur, wie sind die Fachlichkeiten. Also das ist alles individuell und insofern ist das eine generale Gehaltsrezept, das in jeder Praxis funktioniert, leider nicht möglich, auch wenn ich es euch gerne bieten würde. Bitte glaubt nicht, das ist schon mein Appell, das Provisionsgehalt ist diese eine gute Lösung. Sie ist bekannt, sie ist etabliert, aber sie hat einfach massenweise Nachteile und vor allem ist sie eine Hypothek auf eure Praxiszukunft. Insofern, auch wenn es das eine alternative Modell nicht gibt, Es lohnt sich sehr, über das ganze Thema tiefer nachzudenken. Und ich möchte euch motivieren, euren eigenen Weg zu entwickeln, der euch beim Thema Anstellungsgehälter in eine gute Zukunft führt. Gleichzeitig ist mir klar, dass einige der Hinweise, die ich hier ausgeführt habe, noch Vertiefungen verdienen. Und denen werden wir uns natürlich in zukünftigen Podcast-Folgen noch zuwenden. Also in diesem Sinne gerne bis bald und für heute vielen Dank für euer Zuhören.